Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 14. Dezember 2023, gleich den 23. Asar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Terrorkommandos in der zionistischen Armee«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Israel kann Angriff auf Gaza ohne US-Unterstützung nicht fortsetzen. Irans Außenminister: USA für Zustrom von Flüchtlingen nach Westasien und Europa verantwortlich. Lizenz zum Töten. Iran. USA haben durch Ablehnung des Waffenstillstands Israels Völkermord ermöglicht. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Israel kann Angriff auf Gaza ohne US-Unterstützung nicht fortsetzen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat die direkte Rolle der Vereinigten Staaten beim Massaker an Palästinensern im Gazastreifen hervorgehoben und betont, dass das Regime ohne die volle Unterstützung Washingtons nicht in der Lage sei, seinen blutigen Angriff auf das Gebiet fortzusetzen. Amir Abdullahian machte diese Bemerkungen am Mittwoch bei einem Treffen mit dem amtierenden libanesischen Premierminister Najib Mikati am Rande des Global Refugee Forum 2023 in der Schweizer Stadt Genf. Der iranische Spitzendiplomat sagte, dass die USA eine wichtige Rolle bei dem Blutbad im Gazastreifen spielten und erklärte, dass das israelische Regime versucht, Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland zu vertreiben, um einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass es nach der monatelangen Aggression gegen Gaza keines seiner erklärten Ziele erreicht habe. Das Regime in Tel Aviv habe zu diesem Zweck auf Massentötungen, eine vollständige Blockade des Gazastreifens und eine Eskalation krimineller Handlungen im Westjordanland zurückgegriffen, sagte Amir Abdullahian und bemerkte, es ist notwendig, dass muslimische Länder die palästinensische Nation leidenschaftlich und eindringlich unterstützen. Mikati seinerseits bezeichnete die Gaza-Krise als das Hauptproblem sowohl der Muslime als auch der ganzen Welt. Die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom Dienstag, in der ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird, zeige, dass die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft einen Waffenstillstand in dem vom Krieg zerrissenen palästinensischen Gebiet befürworte, bemerkte der libanesische Premierminister. Irans Außenminister: USA für Zustrom von Flüchtlingen nach Westasien und Europa verantwortlich. Der iranische Außenminister hat das unverantwortliche Handeln und die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen der USA für den jüngsten Flüchtlingszustrom in die Region Westasien sowie nach Europa und anderswo verantwortlich gemacht. Hossein Amir Abdullahian machte diese Bemerkungen in einer Ansprache vor dem Global Refugee Forum 2023, das derzeit in Genf, Schweiz stattfindet. Der Minister sagte, die iranische Regierung, die selbst von den US-Sanktionen betroffen sei, arbeite hart daran, über 5 Millionen afghanischen Flüchtlingen grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, von denen viele nach dem chaotischen US-Abzug aus Afghanistan und nachdem Washington massive wirtschaftliche Maßnahmen gegen Teheran ergriffen habe, ins Land gekommen seien. Iran erlebt die am längsten andauernde Flüchtlingssituation seit über 45 Jahren und nach den Entwicklungen in Afghanistan im Jahr 2021 beherbergt es nun die größte Flüchtlingsbevölkerung der Welt, sagte er. Amir Abdullahian sagte, dass afghanische Flüchtlinge in Iran kostenlose Gesundheitsversorgung, Bildung und andere Dienstleistungen genießen, obwohl diese die Infrastruktur Irans, einschließlich seines Gesundheitssystems und seiner Energieversorgungsnetze, stark belastet. Er beklagte, dass die vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR angebotenen Beiträge nur 1% der Gesamtkosten für die Unterstützung afghanischer Flüchtlinge im Land decken. Der iranische Minister sagte, das Flüchtlingsforum müssen Ländern wie Iran bei den Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen helfen und auch ihre Rückkehr in ihre Heimatländer erleichtern, da es für ein einzelnes Land weder fair noch machbar sei, die gesamte Last alleine zu tragen. Lizenz zum Töten. Iran, USA haben durch Ablehnung des Waffenstillstands Israels Völkermord ermöglicht. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen sagt, dass der Widerstand der Vereinigten Staaten gegen einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen es Israel ermöglicht, den Völkermord an Zivilisten in den blockierten palästinensischen Gebieten fortzusetzen. Amir Saidi Rawani äußerte sich am Dienstag, nachdem die 193 Mitglieder umfassende UN-Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit für eine Resolution gestimmt hatte, die einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in Gaza fordert. Ganze 153 Mitgliedstaaten unterstützten das Dokument, nur 10, darunter die USA, stimmten dagegen und 23 enthielten sich. Eine fast identisch formulierte Resolution, die am Freitag im UN-Sicherheitsrat vorgeschlagen wurde, wurde von den USA, einem treuen Verbündeten Israels, abgelehnt. In Bezug auf die Vereinigten Staaten sagte Irawani, das ständige Mitglied des Sicherheitsrats missbrauche seine ungleiche Vetomacht und habe beschlossen, in klarer Missachtung des vereinten Willens der internationalen Gemeinschaft, dem israelischen Verbrecherregime zur Seite zu stehen und dieses Regime bei seinem anhaltenden Massaker an Zivilisten in Gaza materiell zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten lehnen einen Waffenstillstand entschieden ab, was bedeutet, dass sie Kindern und Frauen in Gazakrieg Gewalt und letztendlich mehr Tod verschreiben, fügte er hinzu. Irawani wies auch darauf hin, dass der Iran angesichts der Dringlichkeit der Situation und der dringenden Notwendigkeit, die schrecklichen humanitären Bedingungen in Palästina anzugehen, für die Resolution gestimmt habe. Das Besatzungsregime, sagte der iranische Gesandte, habe entgegen globaler Einwände vorsätzlich Handlungen durchgeführt und begangen, die Kriegsverbrechen darstellen. Das Regime verfolgt die Politik der verbrannten Erde, indem es vorsätzlich Infrastrukturen und Wohngebäude zerstört, sodass es im Norden des Gazastreifens keinen Platz mehr zum Leben gibt, erklärte er. Irawani forderte die internationale Gemeinschaft auf, sich entschieden gegen Israels barbarische Verbrechen zu wenden, die Palästinenser zu schützen und Völkermord und Kriegsverbrechen zu verhindern. Russland, Westen will nicht, dass Palästinenser unabhängigen Staat gründen. Russland sagt, dass Israel und seine westlichen Verbündeten nicht wollen, dass die Palästinenser einen unabhängigen Staat in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes und des blockierten Gazastreifens errichten, der seit mehr als 2 Monaten unter intensiver Bombardierung durch das Regime in Tel Aviv steht. In seiner Ansprache vor dem Oberhaus des russischen Parlaments am Mittwoch betonte der russische Außenminister Sergei Lavrov, dass auf der Grundlage der Haltung des israelischen Regimes und seiner westlichen Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, deutlich sei, dass keiner von ihnen einen unabhängigen palästinensischen Staat wolle. Nach der Haltung des Westens zu urteilen, werden sie keinen palästinensischen Staat gründen lassen. Unsere Daten deuten darauf hin, dass der Westen und die derzeitige israelische Regierung nicht wollen, dass Gaza mit dem Westjordanland vereint wird, wie es die Entscheidung zur Staatsgründung erfordert, sagte der russische Spitzendiplomat. Lavrov verwies auch auf die UN-Resolution 181 als Grundlage für die Gründung eines separaten palästinensischen Staates, zu dem auch das besetzte Westjordanland mit Ost-Al-Quds als Staatshauptstadt gehören soll. Die Besatzungsmacht weigert sich jedoch, Palästina als unabhängigen politischen und diplomatischen Staat anzuerkennen und baut trotz Einwänden der Vereinten Nationen Siedlungen in den besetzten Gebieten. Lavrov betonte, Moskau halte eine internationale Konferenz zur Nahostlösung für notwendig und betonte, dass die USA und ihre engsten Verbündeten nicht in der Lage seien, ein nachhaltiges, tragfähiges Konzept für die Schaffung eines palästinensischen Staates zu entwickeln. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem ein für allemal zu lösen, ist die Abhaltung einer internationalen Konferenz mit der obligatorischen Teilnahme aller 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, Vertreter der Liga der arabischen Staaten und der Organisation für islamische Zusammenarbeit sowie Vertreter des Kooperationsrates der arabischen Staaten am Persischen Golf, sagte er vor Reportern im Föderationsrat. Der russische Außenminister sagte auch, dass die Vereinten Nationen bei der Einberufung einer solchen Veranstaltung eine führende Rolle spielen sollten. Ich vertraue darauf, dass der UN-Generalsekretär zu einer solchen Initiative durchaus fähig ist, betonte Lavrov. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, Scheich Shihabuddin Sohrawardi ist der iranische Denker, über den wir zurzeit sprechen. Er hat im 6. Jahrhundert nach dem Mondkalender, das heißt im 12. Jahrhundert nach Christus, gelebt. Sohrawardi wurde als Meister der Erleuchtung berühmt, Scheichul Ishraq. Sohrawardi hat die Hikmatul Ishraq, die Philosophie der Erleuchtung, in die islamische Philosophie eingeführt. Geboren wurde er in Sohraward, einer Ortschaft nahe dem iranischen Sanjan, Nordwestiran. Er starb im Alter von 38 im syrischen Aleppo im Gefolge der Verschwörung von einigen Gelehrten und auf Befehl des Ayyubin Salahuddin. Sein Grab liegt in einer nach ihm benannten kleinen Moschee im syrischen Aleppo. Von Sohrawardi sind 50 wichtige Werke in neupersischer und arabischer Sprache erhalten geblieben. Wir haben mehrere davon beim letzten Mal genannt und wiederholen hier nur noch einmal die deutsche Übersetzung der Titel. Das sind Die Weisheit der Erleuchtung, das Buch der Andeutungen, das Buch der Widerstände, das Buch der Pfade und Gespräche, Buch des Lichtglanzes, Lichtgestalten, Imad-e-Dins Schreibtafel, das Sendschreiben der Vögel, der Klang des Flügelschlags Gabriels, der rote Intellekt, ein Tag in der Gesellschaft der Sufis, über das Empfinden der Kindheit, über die Wirklichkeit der Liebe sowie Eingebungen und Heiligungen. Thank you. Der Vorname Shihab-ed-Din bedeutet Sternschnuppe der Religion. Sohrawardi war in der Tat wie eine Sternschnuppe, die am Firmament der iranischen Weisheit und Mystik aufleuchtete. Trotz seines kurzen Lebens hat er nachhaltig das Denken der Muslime beeinflusst. Die Anzahl seiner Werke beträgt mehr als 50. Sein arabischer Prosastil wurde gelobt und seine Werke auf Persisch gelten als literarische Meisterwerke. Sie wurden zum Vorbild für die nachfolgende erzählerische Prosa über Philosophie und Mystik. Sohrawardis Werke sind nicht einseitig. Er verbildlicht seine philosophischen Gedanken durch Geschichten mit tieferem mystischen Sinn. Der iranische Islamwissenschaftler Sayyid Hossein Nasr, Professor an der George Washington Universität in den USA, sowie der französische Islamwissenschaftler Henri Corbin haben der Öffentlichkeit viele Werke von Sohrawardi vorgestellt. Zu den Werken von ihm, die nicht veröffentlicht wurden, gehören unter anderem Texte über Naturwissenschaften, Mathematik und Logik. Sie sind Bestandteil der beiden wichtigen Werke auf Arabisch mit den Titeln Mutahharat und Maravimat, das Buch der Pfade und Gespräche und das Buch der Widerstände. Unveröffentlicht blieb auch Talwihat, das Buch der Andeutungen auf Arabisch. Außerdem liegt der arabische Text der Werke Al-Wahe Emadi, Emad-e-Din-Schreibtafel, Al-Lamahat, Lichtblitze und Al-Waridat Wal-Taqdisat, Eingebungen und Heiligungen nicht vor. Der französische Philosoph Henri Corbin hat viele Ausschnitte aus den persischsprachigen Werken von Sohrawardi und auch das wichtigste Werk dieses Philosophen, nämlich Hikmatul Ishraq, bis auf den Abschnitt über Logik übersetzt. Auch sind die Kommentare der iranischen Gelehrten Qutb-ed-Din Shirazi, 13. Jahrhundert nach Christus, und Mullah Sadra, 16. bis 17. Jahrhundert, zu dem Werk Hikmatul Ishraq sehr gute Ressourcen für jemand, der mit den Gedanken Sohrawardis vertraut werden will. Der amerikanische Orientalist Wheeler M. Thaxton, geboren 1944, hat in einer Abhandlung über die Mystik von Shihab-ed-Din Yahya Sohrawardi einige seiner mystischen Texte übersetzt, die im Neupersischen verfasst sind. Die Werke Sohrawardis lassen sich unterschiedlich einteilen. Die erste Kategorisierung nahm der französische Iranist Louis Moussignon, verstorben 1962, vor. Er unterscheidet dabei nach mehreren Abschnitten im Leben und Wirken des Mystikers. Die erste Kategorie sind die Erstwerke, die Sohrawardi als junger Mensch geschrieben hat. Die zweite Gruppe sind seine aristotelischen Werke und die dritte bilden die Werke, in denen Sohrawardi das Denken des Avicenna mit dem Neuplatonismus vermischt. Nach Moussignon hat Henri Corbin Sohrawardis Werke nach vier Kategorien unterschieden und nach ihm hat Sayyid Hossein Nasr mit leichter Abänderung eine Unterscheidung nach fünf Kategorien vorgenommen und dabei den strukturellen Aufbau als Kriterium zugrunde gelegt. Es lässt sich auch eine sechsteilige Kategorisierung vornehmen, und zwar mittels der Kommentare, die zu den Werken Sohrawardis geschrieben wurden, und aufgrund der Forschungen, die hinsichtlich der Denkweise Sohrawardis und der Erleuchtungsphilosophie verfasst worden sind. Es folgt eine Beschreibung dieser sechs Kategorien. Die erste Kategorie enthält nur ein einziges Buch, und zwar das Werk Hikmatul Ishraq, die Philosophie der Erleuchtung, das speziell der Illuminationstheorie Sohrawardis gewidmet ist. Dieses Werk ist von allen anderen Werken des Philosophen verschieden und gilt als Grundsteinlegung der Erleuchtungsphilosophie. Sohrawardi legt darin die von ihm begründete Denkschule vollständig dar. Zur zweiten Kategorie gehören vier wichtige Bücher über Lehre und Theorie Sohrawardis. Alle vier sind auf Arabisch. In diesen Werken beschreibt Sohrawardi die aristotelische Philosophie aus seiner besonderen Sicht und untersucht dann die Ishraq-Philosophie. Alle vier Werke sind thematisch in drei Abschnitte gegliedert, nämlich jeweils über Logik, Naturwissenschaft und Theologie. Diese vier Bücher heißen Al-Talwihat, Buch der Andeutungen, Al-Mashari wal-Mutaharat, Buch der Pfade und Gespräche, Al-Maravimat, Buch der Widerstände und Al-Lamahat, Lichtblitze. Das wichtigste davon ist das Buch der Andeutungen. Das Buch der Pfade und Gespräche gilt als Kommentar zu diesem Werk und das Buch Lichtblitze als eine Zusammenfassung. Das Buch der Widerstände ist ein Anhang zu dem Buch der Andeutungen. In die dritte Kategorie der Werke Sohrawardis fallen die kürzeren Abhandlungen auf Neupersisch und Arabisch. In diesen Abhandlungen wird der Inhalt der fünf Werke in den ersten beiden Kategorien vereinfachter und bündiger erklärt. In dieser dritten Kategorie stehen die beiden bedeutenden Abhandlungen Hayakelan-Nur, Lichtgestalten, und Al-Wahe Imad-ed-Din, Imad-ed-Dins Schreibtafel. Beide wurden in Arabisch verfasst und von Sohrawardi persönlich ins Persische übersetzt. Zu dieser Kategorie gehören außerdem die Abhandlung Fi Literat al-Hukama, zum Glauben der Weisen, auf Arabisch, und die persischsprachigen Abhandlungen Parto-e-Nama, Buch des Lichtglanzes, und Bustan al-Gulub, der Garten der Herzen. Einige sind nicht sicher, dass Bustan al-Gulub aus der Feder von Sohrawardi stammt, doch von erfahrenen Forschern und Rezensenten wird auch dieses Werk zu den Werken von Sohrawardi gezählt. Der vierte Kategorie werden Werke von Sohrawardi zugeteilt, die verschlüsselte Erzählungen oder Geschichten enthalten, in denen von der Reise des Ichs durch die Phasen des Seins und dem Erreichen der Erleuchtung und der Glückseligkeit die Rede ist. Die meisten dieser Geschichten sind auf Persisch. Wir können nur einige nennen, nämlich Aqlessorch, der rote Intellekt, Safire Simorg, der fünfte Simorg, Avaze Parie Jebrail, der Klang des Flügelschlags Gabriels, Lurate Muran, die Sprache der Ameisen, Fihalata Tufulia, über das Empfinden der Kindheit, Ruse Bajama Ate Sufian, ein Tag in der Gesellschaft der Sufis, die wichtige Abhandlung, die Erzählung vom westlichen Exil, Qissat al-Ghurbat al-Gharbiya und die Abhandlung Fi al-Miraj über die Himmelfahrt. Letztere ist noch unveröffentlicht geblieben. Zur fünften Kategorie der Werke von Shihabeddin Sohrawardi gehören Texte, Übersetzungen, Kommentare und Auslegungen zu früheren philosophischen Schriften sowie Texte, die er über den Heiligen Koran und die überlieferten Prophetenworte geschrieben hat. Hierzu gehören die Exegese zu mehreren Koransuren und Erklärungen zu Überlieferungen. Diese Texte sind noch nicht erschienen. Ebenso wenig erschienen ist der in dieser Kategorie befindliche persische Kommentar zu dem Buch Isharat von Avicenna. Weitere Werke in dieser fünften Kategorie sind die Übertragung des Werkes Sendschreiben der Vögel von Avicenna aus dem Arabischen ins Neupersische und vor allen Dingen die Abhandlung über die Wahrheit der Liebe, Fi Haqiqat al-Ishq. Letztgenannte Abhandlung baut auf dem gleichnamigen Werk von Avicenna auf. Ein zweiter Teil des Werkes von Sohrawardi lautet Der Gefährte der Liebenden, Monisul Ishaq. Eine Reihe von weiteren Werken, wie Bittgebete und Anflehungen, die alle auf Arabisch sind, bilden die sechste Sparte in dieser Einteilung. Sie werden Al-Waridat wa Tahsidat genannt, Eingebungen und Heiligungen. Diese sind leider noch nicht verlegt worden. Es ist schwierig, die Schriften von Sohrawardi chronologisch zu ordnen. Sohrawardi bezieht sich nämlich in seinen Werken gleichzeitig auf andere seiner Werke. Liebe Hörerfreunde, wenn Sie noch mehr über diesen iranischen Philosophen des 12. Jahrhunderts nach Christus erfahren wollen, dann hören Sie auch den kommenden Teil.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Salore Arili mit dem Titel Cheruzai, das heißt Was für Zeiten.
چه روزایی واسه هم دیگه ساختیم محال ممکنه که بره از یاد چه شبهایی سفرهایی چه عشقی قرار خاطرش داده بی میخوام هیشکی نباشه تو نباشی من نباشم میخوام زخمی بشی آلودشم از هم بپاشم میخوام دنیا یه جوری زیر و روشه که از اول بدون تو میخوام دنیا یه جوری زیر و رو شه که از اول بدون تو شروع یه حال دلت
تنهات بذارم، میخوام از هم بپاشه حس و حالم، اونا که واسه تو فرض محالم، میخوام هیچکی نباشه، تو نباشی من نباشم، میخوام زخمی بشی آلودشم از هم بپاشم، میخوام دنیا یه جوری زیر و رو شه که از اول بدون تو شروع شه، میخوام هیچکی نباشه، تو نباشی من نباشم، میخوام زخمی بشی آلودشم از هم بپاشم، میخوام دنیا یه جوری زیر و رو شه که از اول بدون تو شروع
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang. Das zionistische Regime, das auf der Grundlage von Gewalt und Besatzung errichtet wurde, hat umfangreiche Militär- und Sicherheitsorganisationen aufgestellt, um seine illegitime Struktur aufrechtzuerhalten. Daher steht die Bildung einer gut ausgerüsteten Militärstruktur ganz oben auf der Prioritätenliste der Entscheidungsträger dieses Regimes, und die Zionisten widmen ihr mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbündeten mehr Aufmerksamkeit als anderen Sektoren. Diese militärische Struktur hat jedoch anstelle der üblichen militärischen Funktionen überwiegend eine terroristische Natur. In den vorherigen Beiträgen haben wir über die Ziele des zionistischen Regimes bei der Bildung verschiedener Militäreinheiten und Abteilungen gesprochen und gesagt, dass sie militärische Kräfte und verschiedene Spionage-Terroreinheiten einsetzen, um ihre Besatzung zu stabilisieren. Im heutigen Beitrag wollen wir die Spezialeinheiten der zionistischen Armee vorstellen, die auf Terrorattacken und die Ermordung von Palästinensern spezialisiert sind. Die Mitzahda-Einheit ist eine Spezialeinheit für israelische Gefängnisse, die 2003 gegründet wurde. Die Mitglieder dieser Einheit gehören in der Regel den militärischen Spezialeinheiten der Zionisten an, und diese Einheit wurde mit dem Ziel gebildet, bei Geiselnahmen in zionistischen Gefängnissen und bei Gefangenentransporten einzuschreiten. Vor der Bildung dieser Einheit war der israelische Gefängnisdienst auf die Hilfe der Armee und Polizei angewiesen, um bei Notsituationen in den Gefängnissen und insbesondere bei Protesten der palästinensischen Gefangenen einzuschreiten. Nachdem die Situation in den Gefängnissen außer Kontrolle geriet, überprüfte der israelische Gefängnisdienst erneut die Sicherheitsbedürfnisse und organisierte die Bedingungen und kam zu dem Schluss, dass eine unabhängige Einheit gebildet werden sollte, um die Zustände in den Gefängnissen zu kontrollieren und die palästinensischen Gefangenen verstärkt unter Druck zu setzen. Die Mitglieder der Mezzada-Einheit verfügen über hohe Fachkenntnisse und Kampferfahrung und haben als Kämpfer oder Offiziere in den Eliteeinheiten der israelischen Armee sowie in Spezialeinheiten gedient. Sie sind auch Experten im Nahkampf sowie bei der Anwendung verschiedener Kampf- und Scharfschützenmethoden. Die Mezzada-Einheit hat auch eine schnelle Eingreifeinheit für Notfälle. Deren Mitglieder müssen immer in Bereitschaft sein, um in Notsituationen eine endgültige und angemessene Lösung zu finden, wie die Unterdrückung von Protesten palästinensischer Gefangene. Aber die Mission dieser Einheit ist nicht begrenzt auf Gefängnisse. Die Mitglieder dieser Einheit wurden in sehr kurzer Zeit darauf trainiert, möglichen Szenarien im gesamten besetzten Palästina entgegenzutreten. Die Mitglieder dieser Einheit sind auf den Einsatz tödlicher Waffen, insbesondere auf kurze Distanz, spezialisiert und haben an Dutzenden gefährlichen Einsätzen in verschiedenen Zentren der Gefängnisverwaltung teilgenommen. Sie sind auch verantwortlich für die Beratung anderer Sicherheitskräfte des zionistischen Regimes bei der Bewältigung von Notsituationen. Es mag schwer zu glauben sein, dass ein Regime in der heutigen Zeit eine offizielle und spezielle Terrortruppe gründet, um Menschen zu terrorisieren und zu töten. Aber ein widerrechtliches Regime wie das zionistische Gebilde ist zu allem fähig. Dieses Regime verfügt über eine Spezialeinheit, die auf die Umsetzung neuer Methoden zur Ermordung von hauptsächlich palästinensischen Führern und Zerstörung von Zielen der israelischen Armee spezialisiert ist. Die Mitglieder dieser Einheit sind Juden aus osteuropäischen Ländern, die Palästinenser mit geheimen Methoden terrorisieren und töten. Unter anderem tragen sie dabei auch palästinensische Kleidung. Sie führen Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, Strafverfolgung oder Rechenschaftspflicht durch und behaupten immer, dass sie die betreffenden Personen ermorden, weil sie sie nicht festnehmen können. Die Geschichte dieser Einheit reicht bis ins Jahr 1943 zurück. Damals bildete die Palmach-Organisation eine der Elitetruppen der israelischen Armee, eine Einheit namens Arabische Einheit, um Spionage- und Sabotageoperationen sowie gezielte Angriffe auf Palästinenser in den besetzten Gebieten und den Nachbarländern durchzuführen. Diese Einheit setzte ihre Tätigkeit bis 1950 fort. Das Kommando über diese Einheit lag 1943 bei dem Palmach-Befehlshaber Kohen Jeroham, und ihre Mitglieder waren Juden, die aus osteuropäischen Ländern in das besetzte Palästina eingewandert waren. Die terroristische Explosion im Hafen von Tripolis war einer der wichtigsten Einsätze dieser Einheit. Außerdem drangen ihre Mitglieder verkleidet in palästinensische Widerstandsgruppen ein und bildeten in Beirut Gruppen, die dort auf Befehl der israelischen Armee Sabotageaktionen durchführten oder Informationen beschafften. We'll be right back. Die Nachschoneinheit ist ein weiterer operativer Arm des zionistischen Gefängnisdienstes, die 1973 gegründet wurde. Nachschon ist die Haupteinheit zur Unterdrückung palästinensischer Gefangener und wird in verschiedenen Gefängnissen und Gerichten des zionistischen Regimes eingesetzt. Diese Einheit ist auch als Haupteskorteneinheit der israelischen Gefängnisorganisation bekannt, die spezielle Sicherheitsaufgaben im Zusammenhang mit dieser Organisation wahrnimmt. Zu den Aufgaben dieser Einheit gehört die Begleitung palästinensischer Gefangener während ihrer Verlegung in andere Gefängnisse. Sie ist außerdem für die Überwachung der inneren Angelegenheiten der Gefängnisse verantwortlich. Um jegliche Kommunikation zwischen den Gefangenen und der Außenwelt zu verhindern und jeder Aktivität entgegenzuwirken, die von den Gefangenen innerhalb des Gefängnisses durchgeführt wird und die Sicherheit der Zionisten gefährden könnte. Diese Einheit verfügt über hunderte Spezialeinsatzfahrzeuge, Busse, Lastwagen und Motorräder, die zur Gefangenenbegleitung geeignet sind. Diese Fahrzeuge werden als mobile Gefängnisse zur Beförderung gefährlicher Gefangener, sowohl Sicherheitsgefangener als auch Krimineller eingesetzt, bei denen ein hoher Verdacht auf Flucht besteht. Die Aufklärungseinheit der Panzerbrigaden bildet die Spitze der Panzerbrigaden der israelischen Armee. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die zur Sicherung der Fortbewegung der Brigade erforderlichen Gebiete zu erkunden, Informationen zu sammeln, mögliche Bedrohungen aufzuspüren und zu identifizieren und gefährliche Operationen zu tätigen. Sie verfügt über spezialisierte Kräfte, die auf operativer Ebene sehr elitär und fortschrittlich sind. Diese Einheit gilt als eine der professionellsten Einheiten der israelischen Armee und ist im Krieg dafür verantwortlich, den Weg für die Panzerbrigade zu ebnen, die Hindernisse auf dem Weg der Kampftruppen zu identifizieren und sie über feindliche Hinterhalte zu informieren. Die Armee des Besatzerregimes verfügt über zwei Aufklärungseinheiten bei den Panzerbrigaden, nämlich die Aufklärungseinheit 7 und die Aufklärungseinheit 401, die zuvor zusammen die Einheit 500 bildeten, welche später aufgrund vieler Probleme und Misserfolge aufgelöst wurde. Die Aufklärungseinheit 7 wurde gleichzeitig mit der Gründung der Armee des illegitimen israelischen Regimes zu Beginn der Besetzung Palästinas durch dieses Regime im Jahr 1948 gegründet. Von Anfang an beteiligte sich die Aufklärungseinheit 7 an allen Kriegen des zionistischen Regimes und führte heikle Missionen durch, von denen die offensichtlichste die Teilnahme am Krieg gegen die ägyptische Armee im Jahr 1967 war. Die Aufklärungseinheit 7 der zionistischen Armee hat viele Tragödien und Misserfolge zu verzeichnen, von denen sich die offensichtlichste während des Oktoberkrieges 1973 ereignete. In diesem Krieg wurden die Kräfte der Aufklärungseinheit 7 mit gepanzerten Mannschaftstransportern geschickt, um den Kräften der Golanbrigade zu helfen, die in den besetzten syrischen Golanhöhen gefangen waren. Aber die Mitglieder dieser Einheit wurden von syrischen Kommandos überfallen und erlitten schwere Niederlagen, wobei 24 israelische Soldaten getötet wurden. Nach diesem Scheitern wurde die Aufklärungseinheit 7 aufgelöst und nach 1986, als die israelische Armee in den Krieg mit dem Libanon verwickelt war, als Einheit des Generalstabs der zionistischen Armee wieder aufgebaut. Die Einheit 401 ist die zweite Spezialaufklärungseinheit der Armee des zionistischen Regimes, die nach dem Krieg von 1967 gegründet wurde. Diese Einheit war hauptsächlich im Bereich der ägyptischen Front und des Suezkanals aktiv, wurde jedoch in kurzer Zeit aufgelöst. Kurz vor dem Krieg im Oktober 1973 musste die israelische Armee eine Spezialeinheit aus Truppen und Aufklärungsgruppen bilden, da dringende Operationen erforderlich waren, um ein weites Überwachungsnetzwerk aufzubauen, um während des Krieges Informationen vom Feind zu sammeln. Diese Einheit führte zahlreiche und komplexe Operationen in vielen Bereichen durch und beschränkte sich nicht nur auf Aufklärungseinsätze und die Bereitstellung von Informationen für Panzertruppen. Diese Einheit war auch an sensiblen und schwierigen Feldeinsätzen beteiligt. Die Streitkräfte dieser Einheit beteiligten sich an der Verhaftungsaktion der Volksfront Palästina und an der Festnahme von Marwan al-Barghouti, einem der Anführer der Fatah-Bewegung. Die Ausbildung der Mitglieder der Einheit 401 dauert 12 plus 2 Monate, wobei die Soldaten eine Ausbildung ähnlich den Kräften der Golani-Brigade erhalten und dann in den Spezialstützpunkt Al-Aghrar kommen. Danach treten sie in die fortgeschrittene Ausbildungsphase, die 2 Monate dauert. Zu den Qualifikationsverfahren gehört das Absolvieren spezieller Kampftrainingskurse, einschließlich des Kampfes in Wohngebieten, kombinierter Kampf, fortgeschrittener Kampf in offenen Gebieten, Training im Nah- und Kleinkampf sowie Patrouillen und so weiter. Zusätzlich zum zuvor genannten nehmen Soldaten an einem einmonatigen Spezialkurs, dem speziellen Erkundungskurs, teil. Es handelt sich hierbei um einen Lehrgang in Feldaufklärung, bei dem den Soldaten die Fertigkeit der Aufklärung vertieft vermittelt wird, insbesondere in den Bereichen Tarnung, Überwachung, Öffnung von Achsen und Einsatz topografischer Karten, Erkundung von Hubschrauber- oder Fahrzeugrouten oder Routen der Infanterie und andere Übungen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.